Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, es gibt Dinge, die sind einfach nicht zu fassen. Unglaubliches, Kurioses, Faszinierendes gibt es da. Und wir sehen davon mal ein Beispiel. Ich bin vor kurzem da mal drauf gestoßen, auf die längste Limousine der Welt. Ich denke mal, gleich sehen wir sie. Genau, The American Dream, so heißt diese Limousine und ist knapp 31 Meter lang, kaum zu glauben, hat 26 Räder und sie beinhaltet neben einem Wasserbett natürlich auch einen Swimmingpool, ein Whirlpool muss auch dabei sein und ein Hubschrauberlandeplatz. Tja, das braucht man schon. Natürlich, das ist doch nicht zu fassen, oder? Die meisten Menschen sind fasziniert von Außergewöhnlichen, von besonderen Dingen. Und dann staunen wir und dann sagen wir das auch, das ist doch nicht zu fassen. Wenn man über Gott nachdenkt, dann stellt man sich ja auch Außergewöhnliches vor, Wunder, unbeschreibliche Herrlichkeit, Majestät, Glanz, Größe, Macht. Wie das in den Liedern, die wir eben gesungen haben, ja auch zum Ausdruck kam. Und wir denken an Gott, den Allmächtigen. Aber wir denken auch, wenn er das doch mal zeigen würde, dann würde doch das Glauben auch etwas leichter fallen, oder? Dann könnten wir doch die ganze Welt überzeugen, oder? Wenn Gott zur Welt kommt, dann wäre es doch das Mindeste, mit so einer Limousine fortzufahren. Stattdessen, wir kommen von Weihnachten her, Gott kommt auf einem Esel. Mit dem geht's zum Stall nach Bethlehem und auf dem reitet Jesus später nach Jerusalem ein. Esel statt Limousine. Für Gott, den Schöpfer der Welt. Das ist nicht zu fassen. Und Paulus, er muss also in Korinth genau dieses verwunderte Fragen und das Kopfschütteln erleben, wenn er von diesem Gott predigt. Das recht armselige und auch rhetorisch durchaus erbärmlich manchmal anmutende Reden des Paulus, sein Auftritt, der war so gar nicht glanzvoll. Und erst recht der Inhalt seiner Predigt, Christus am Kreuz. Das alles passte so gar nicht zu dem Anspruch, den er hatte, das Geheimnis des Schöpfers der Welt, das Geheimnis des wunderbaren, allmächtigen und herrlichen Gottes zu verkündigen. Das passte nicht zusammen für seine Hörer. Hören wir noch einmal die ersten Verse unseres Predigttextes und weil dieser Predigttext doch auch in den Worten manchmal recht schwer klingt, habe ich ihn heute mal als kleinen Predigttextzettel verteilt. 1. Korinther 2, Vers 1. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Soweit zunächst drei Abschnitte hier, drei Gedanken. Das erste, nicht zu fassen, zittern und zagen. Nicht zu fassen, zittern und zagen. Mal ganz ehrlich, hättet ihr euch Paulus so vorgestellt? Der große Völkerapostel, der mit seinem Evangelium das halbe römische Reich durchquerte und erreichte. Unerschrocken, unermüdlich, dieser große Gottesmann. Und nun sagt er ganz ehrlich zu den Korinthern und gewährt ihnen einen Blick in sein Herz. Also, als ich bei euch gepredigt habe, da hatte ich echt die Hosen voll. Da hatte ich Angst. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern, so sagt er. Zittern und Zagen, das ist doch nicht zu fassen. Und doch finde ich genau das total tröstlich, dass dieser, wie wir meinen, Glaubensheld eben auch Schwachheit und Angst kennt, dass er zittert, weil er weiß, die Botschaft, die er zu bieten hat, ist alles andere als attraktiv. Wenn es denn nur so ein, ich sag mal so, Sahnetorten-Evangelium wäre, also was allen richtig gut schmeckt, wie: Hey Leute, freut euch, Gott liebt euch alle, ihr seid alles tolle Hechte, alles super in eurem Leben, macht nur weiter so, alles in Butter, habt Spaß und tschüss. Ja, so ein Evangelium, das wäre gut angekommen. Das kann man leichter ertragen. Aber stattdessen soll er den Menschen was von einem Gekreuzigten erzählen, der für unsere Sünde ans Kreuz ging, ohne den wir auf ewig verloren sind. Das ist unappetitlich. Das schmeckt nicht. Und die Korinther fragen: Sag mal, Paulus, hast du denn nichts anderes zu bieten? Wo ist denn die hohe Weisheit, die wir hier in Griechenland so schätzen und pflegen? Wo sind denn die klugen Worte, die uns wirklich auch abholen, die uns überzeugen? Und Paulus sagt nur: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Punkt. Tja, wie soll man denn damit so Außenstehende, Fernstehende gewinnen? Wo bleibt die Riesenlimousine, wo jeder gern einsteigt? Stattdessen nur ein Esel. Archäologen fanden in Rom die älteste Darstellung von Jesus am Kreuz, auf dem Palatin. Sie stießen bei Ausgrabungen eines ehemaligen Wachlokals für Soldaten auf eine Kritzelei an einer Wand. Ein Graffiti, würde man heute sagen, und wir sehen dieses Bild vor Augen. Aus dem 2. Jahrhundert, also so fast aus der Zeit des Paulus. Doch diese Archäologen trauten ihren Augen kaum. Die Figur am Kreuz hatte einen Eselskopf. Und daneben steht ein junger Mann, der zum Gekreuzigten mit dem Eselskopf blickt, die Hand hebt zum Gruß oder zum Gebet. Und darunter steht mit ungelenken Buchstaben auf Griechisch: Alexamenos betet seinen Gott an. Also, da hat jemand einen anderen sozusagen verspottet, veralbert, lächerlich gemacht, einen anderen, diesen Alexamenos, der ein Christ war. Ist das nicht bezeichnend für Jesus? Die älteste Darstellung, das älteste Bild, was wir von ihm haben, ist eine Verspottung, eine Demütigung. Das hält Jesus aus. Für Menschen, die sich ihre Götter kraftvoll, mächtig, stolz und unbesiegbar vorgestellt haben, war der Gottessohn am Kreuz eine echte Zumutung. Blanker Unsinn eigentlich, eine Eselei eben. Ein Gott, der sich kreuzigen lässt? Was ist das denn für ein Quatsch? So haben sie gedacht. Was muss das für ein Esel sein? Und ein noch größerer Esel, wer an einen solchen Gott glaubt. Das ist doch nicht zu fassen. Wie geht es uns mit dem Glauben? Ist es dir vielleicht auch manchmal peinlich mit dem Glauben, weil man so wenig zu zeigen hat, weil er manchmal auch so unmodern und wahrlich nicht immer faszinierend und attraktiv rüberkommt, unser Glaube? Natürlich steckt auch ganz viel Schönes und auch manches, worauf wir auch stolz sein können, wenn wir vom Glauben weitererzählen. Da ist ja so viel Liebe und Barmherzigkeit und das, was Gott durch Christen auch an guten Dingen in dieser Welt bewirkt und verändert hat. Ja, das gehört alles dazu, die schöne Gemeinschaft, die tolle Musik. Aber wenn wir dann zum Kern des Glaubens, zu diesem Gekreuzigten kommen, dann ist uns das doch oftmals unangenehm, um nicht zu sagen peinlich. Vielleicht kommst du dir auch manchmal wie Paulus vor, wenn du mit Zittern und Zagen dich zu Jesus bekennst, in deiner Schulklasse vielleicht oder vor deinen Kollegen. Mit Zittern und Zagen. Aber Paulus ist ja noch nicht fertig, da kommt noch was. Und so möchte ich das zweite so überschreiben, nicht zu fassen, Gottes Geheimnis. Ich lese uns nochmal Verse 4 und 5 und 7. Und mein Wort, sagt Paulus, und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden von der Weisheit Gottes, Vers 7, die im Geheimnis verborgen ist. Die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Also, Paulus sagt hier, meine Predigt geschah im Erweis, oh, man könnte auch sagen, im Beweis des Geistes und der Kraft. Auf einmal jetzt doch so ganz kraftvoll? Ja, also wie denn jetzt? War er doch der Strahlemann und der kraftvolle Wundertyp, dessen Worte unterstrichen wurden von kraftvollen und eindrucksvollen Zeichen und Wundern, dass doch jeder glauben musste? So könnte man ja meinen, wenn man das so liest. Kein geringerer als der berühmte Gelehrte Lessing. Er hat sich genau an diesem Satz sehr gestoßen. Er hat sogar über diesen Satz seine eigene Schrift verfasst, über den Beweis des Geistes und der Kraft, heißt diese Schrift. Was war sein Problem? Lessing hat gesagt, ja, mein lieber Paulus, Damals mag es ja diesen Beweis des Geistes und der Kraft gegeben haben, damals gab es eben noch Zeichen und Wunder, aber heute, damals im 18. Jahrhundert, erlebe ich das nicht mehr. Und dann sagt Lessing, das ist eigentlich der, so wie er sagt, garstige Graben der Geschichte. Der garstige Graben, über den kann ich nicht rüberhüpfen. Das erscheint mir so weit weg. Aber, lieber Lessing, liebe Hohenhorster, wenn wir in der Apostelgeschichte einmal nachlesen, Apostelgeschichte 18, da ist nämlich beschrieben, wie Paulus in Korinth war und wie er dort aufgetreten ist, dann lesen wir dort überhaupt nichts von spektakulären Zeichen und Wundern. In anderen Orten ja, aber ausgerechnet in Korinth, da ist davon nicht die Rede. Keine Krankenheilungen und Totenauferweckungen, sondern da steht schlicht und ergreifend, Paulus blieb dort ein Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen Gottes Wort. Mehr nicht. Ja, und worin bestand denn nun dieser Beweis des Geistes und der Kraft? Wenn er doch dabei, während er die ganze Zeit gelehrt und gepredigt hat, immer wieder Angst und Zittern erlebte, wenn es keine Zeichen und Wunder gab. Wo ist denn dann nun diese Kraft des Heiligen Geistes zu spüren? Nun darin, dass trotz dieser für die weisen Griechen so erbärmlich wirkenden, unattraktiven Predigt von einem Gekreuzigten, dass trotzdem die Menschen zum Glauben kamen. Das war das Wunder, das war der Beweis des Geistes und der Kraft. Und wenn du manchmal denkst, schade, dass die großen Wunder in meinem Leben ausbleiben. Und wenn du womöglich noch keine wundersame Krebsheilung oder Totenauferweckung in deinem Umfeld miterlebt hast, dann denk dran, dass du überhaupt an Jesus glaubst, dass du ihn gefunden hast oder vielmehr er dich gefunden hat. Selbst wenn du vielleicht noch auf der Suche bist, er hat dich längst gefunden. Er hat dich längst in sein Herz geschlossen. Er begegnet dir. Das ist das Wunder. Das kann nämlich nur Gottes Geist machen und seine Kraft. Das ist Gottes Geheimnis. Das ist nicht zu fassen. Denn, mal ganz ehrlich, dass Gott in diesem Mann am Kreuz zu uns gekommen ist, statt Königskrone, Dornenkrone, das würde doch normalerweise kein Mensch glauben, oder? Wo ist da die Logik? Wir Menschen wären für diese Botschaft normalerweise blind und taub. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem berühmten Experiment der Washington Post gehört. Morgens, 7.51 Uhr zur Hauptverkehrszeit in einer U-Bahn-Station in Washington, D.C. Er trägt Jeans, ein langärmliches Shirt und eine Baseballkappe. Er öffnet seinen Geigenkoffer, nimmt sein Instrument heraus und beginnt zu spielen. Großartige Musik, Bach zum Beispiel, 43 Minuten lang spielt er. In dieser Zeit gehen 1097 Leute vorbei. Die werfen insgesamt $32,17 in den Geigenkoffer. Es gibt da eine Aufzeichnung, wahrscheinlich eine Überwachungskamera oder so. Wir wollen das mal eben angucken. Von den über 1000 Personen bleiben 7, gerade mal 7 stehen. Und einer, nur ein einziger erkennt ihn. Er, einer der weltbesten Violinisten, Joshua Bell. 3 Tage vor dieser U-Bahn-Aktion hatte Bell das Bostoner Konzerthaus gefüllt, wo die Karten ab $100 aufwärts zu haben waren. Joshua Bell, er konnte für seine Konzertauftritte $1,000 pro Minute verlangen. Doch im Trubel, in der Hektik eines ganz normalen Morgens, mitten im Alltag, da hatte man ihn gar nicht wahrgenommen, ihn einen der besten mit seiner Stradivari-Geige im Wert von $3,5 Millionen. Einer der besten, mit einem der besten Instrumente, das es gibt weltweit. Mit den besten Komponisten, der besten Musik. Man hat ihn gar nicht wahrgenommen. Das ist doch nicht zu fassen. Und genau so ist es mit Gott in dieser Welt. Wenn er in diese Welt kommt, egal ob im Stall von Bethlehem oder dann, wie sein Sohn am Kreuz stirbt. Das nimmt man doch nicht wahr. Er fällt im Trubel des Alltags doch gar nicht auf, weil wir blind und taub für ihn sind, weil wir gar nicht mit ihm rechnen, mit dem Kommen Gottes in unser Leben, in unsere Welt, weil seine Herrlichkeit für uns so oft verborgen ist. Weil wir uns im Hinblick auf diese geistliche Wirklichkeit, auf die geistlichen Dinge oftmals unmusikalisch erleben. Manch einer sagt das sogar direkt so. Neulich hat mir das auch einer gesagt. Wissen Sie, Herr Pastor, religiös bin ich unmusikalisch. Paulus sagt, und das nochmal Vers 7, Gottes Weisheit ist im Geheimnis verborgen. Das klingt schwierig. Aber genau das ist doch unsere Erfahrung. Wir wissen doch theoretisch, Gott hat uns lieb. Na klar, was für ein Satz. Und doch erleben wir uns oft als schwach und kaputt und erschöpft. Wir sehen, dass Christen immer wieder unsägliches Leid erleben müssen. Wir wissen, Gott ist stark. Ja, und trotzdem erleben wir selber uns oftmals schwach. Wir wissen auch, Gott tut Wunder. Und doch erleben wir, dass Gebete oftmals nicht erhört werden. Das ist diese Spannung, die wir erleben, die wir aushalten müssen. Das ist wie ein Weltklasse-Künstler im Trubel einer U-Bahn-Station. Auch Menschen in unserer Gemeinde, die eine Hiobsbotschaft nach der anderen erfahren. Gebeutelt durch Krankheiten und Schwierigkeiten in der Familie oder im Beruf. Und man fragt sich, Gott, du Allmächtiger, vorhin haben wir es gesungen, Gott, du Allmächtiger, warum bin ich so ohnmächtig? Warum passiert das alles? Wo ist denn deine Allmacht oder bist du auch ohnmächtig, Gott? Wo sind deine Macht und Herrlichkeit? Wo sind deine Weisheit und Kraft? Und solche Fragen und Zweifel, ja, die können auch einem Christen kommen. Und ich sag's ganz offen, die kommen auch mir. Selbst ein Martin Luther hat damit gerungen, mit dieser Frage, warum Gott in seinem Handeln, in seiner Herrlichkeit so oft verborgen ist, so unergründlich ist und warum seine Liebe so oft verborgen ist, wie Luther sagt, sub contrario, also sogar unter dem Gegenteil. Manchmal scheint man, dass Gott das Gegenteil tut, als uns zu lieben. Luther spricht vom verborgenen Gott und am krassesten ist das am Kreuz erkennbar, dieses grausamste und schlimmste Ereignis, dass Gottes Sohn stirbt. Das soll also nun der Ausdruck der größten Liebe Gottes sein. Das kriegt man doch mit dem Verstand nicht zusammen. Sub contrario, verborgen unter dem Gegenteil. Es bleibt ein Geheimnis. Aber eins ist klar, eins ist offenkundig, wenn wir diese Worte des Paulus lesen aus Gottes Wort. Es dient alles am Ende zu unserer Herrlichkeit, so sagt er. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir nämlich, dass Gottes Liebe stärker ist als alle unsere Negativerfahrungen, als alles Leid dieser Welt. Jesus besiegt den Tod. Und durch ihn, durch den Glauben an ihn, bekommen wir nun ja selber auch ewiges Leben und Anteil an seiner, an Gottes ewiger Herrlichkeit. Und so sagt es Paulus hier schwarz auf weiß, nochmal Vers 7, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit. Und jetzt kommt's zu unserer Herrlichkeit. Darauf zielt alles hin. Was immer du jetzt erlebst in diesem Leben, an Höhen und Tiefen, vergiss niemals, alles ist umfangen von Gottes Liebe. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und deswegen nun das Letzte, das Dritte. Nachdem wir gehört haben, nicht zu fassen, zittern und zagen. Nicht zu fassen, Gottes Geheimnis, heißt es nun, zu fassen, was Gott uns bereitet hat. Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Was meint Paulus nur mit diesen geheimnisvollen Worten? Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Nun, er sagt ja selber, das ist das. Er meint das, was Gott bereitet hat, was er vorbereitet hat für uns. Und damit meint er letztlich das große Ziel unseres Lebens. Der Himmel. Die ewige Herrlichkeit, die vollkommene Gemeinschaft mit ihm und mit allen Gotteskindern und den himmlischen Heerscharen, den Engeln, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, auch kein Virus, kein Geschrei, kein Tod. Mit unseren irdischen Augen können wir das nicht sehen und mit unseren Ohren können wir das nicht hören. Denn dafür sind wir eben blind und taub, dafür sind unsere irdischen Sinne nicht gemacht, weil es die Diesseitigkeit und unser Wahrnehmungsvermögen übersteigt. Und dennoch ist diese jenseitige Welt da und sie ragt bereits hinein in unser Hier und Heute. Auch wenn wir das eben nicht immer sehen und hören und spüren können. So wie Radiowellen, die sind unsichtbar und unhörbar da, die schwirren hier auch durch den Raum und alles, aber keiner kann sie mit seinem Ohr hören. Aber wenn du eine Antenne dafür hast, wenn du einen Empfänger hast und den anschaltest, plopp, dann hörst du sie, dann hörst du die Musik. Gottes Geist kann unser Herz zum Empfänger umbauen. Er kann unsere Augen und Ohren öffnen, dass wir eben schon jetzt und hier diese Wellen der Liebe Gottes empfangen können. Diese Wellen seiner Herrlichkeit, die manchmal unter dem Gegenteil verborgen sind und die uns dennoch Tag und Nacht umgeben. Anders gesagt, um an diesen Geiger zu erinnern, Gott kommt schon jetzt mit hinunter in die U-Bahn-Station unseres Lebens. Gott kommt so in die Tiefe herab. Und schon jetzt, schon hier, mitten im Alltag, im Stress, selbst mitten im Leid, können wir diese himmlische Musik hören, vielleicht manchmal nur ahnen. Und da gilt es zu fassen. Diese Zusage Jesu, ich bin bei euch alle Tage, zu fassen, zupacken, annehmen, sich darauf verlassen, zufassen bei dem, was Gott uns bereitet hat. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns vorstellen, wie wir vielleicht einmal mit Gottes Limousine einfahren in den himmlischen Konzertsaal, um dort dann den ungetrübten Klang seiner Herrlichkeit erleben zu können. Amen. Das Lied, das wir jetzt hören, das führt uns auch diese Gedanken fort, wie jemand blind war, aber er doch zu Gottes Herrlichkeit gefunden hat am Kreuz. Ist auch ein recht unbekanntes Lied, glaube ich. Vielen Dank, dass ihr es für